Das Leben von Takashi und Midori Nagai beschäftigt uns an diesem Abend, beginnend hier in der Ehe- und Familie-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V. und Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Ja, eine Wanderausstellung über Takashi und Midori Nagai, ein Ehepaar aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Fragt man sich, was macht ein japanisches Ehepaar des vergangenen Jahrhunderts in aller Welt interessant, auch hier in Deutschland im Jahr 2023? Warum 70 Jahre später, tausende Kilometer entfernt, eine Ausstellung über sie? Über Takashi und Midori Nagai, die durch Freud und Leid, durch Krisen und durch die starken, schweren Erfahrungen im 20. Jahrhundert gegangen sind. Midori stirbt 1945, kommt sie ums Leben bei dem Atombombenabwurf auf Nagasaki. Takashi Nagai stirbt auch wenige Jahre später. Man nennt ihn schon bald den Mystiker des Friedens, den Gandhi Japans. Selbst die New York Times veröffentlicht 1951, einen Tag nach dem Tod Takashi Nagais, einen Nachruf auf ihn. Wer waren diese beiden, Takashi und Midori Nagai? Das erzählt in bewegenden Bildern und Zeugnissen diese Wanderausstellung »Was niemals stirbt« über das Leben von Takashi und Midori Nagai, initiiert und organisiert von Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V. Maßgeblich Maria Groß ist da federführend und die Kulturinitiative Bruchsal e.V. hier federführend Hubert Kessler. Frau Groß, Herr Kessler, was beeindruckt Sie beide an Takashi und Midori Nagai?
Also zunächst einmal möchte ich vorausschicken, ich habe Takashi Nagai und Midori kennengelernt über einen Buchvorschlag, ein Lied aus Nagasaki. Das war Buch des Monats unter Freunden und das hat mich schon mal berührt. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr eingearbeitet in die Geschichte von Takashi. Zunächst einmal und muss sagen, was für mich faszinierend ist an dieser Persönlichkeit, er ist jemand, der den Fragen, die sich im Leben stellen oder gestellt haben, nachgegangen ist. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Als seine Mutter gestorben ist, war das nicht nur etwas, was geschehen ist, sondern er hat es sehr bewusst aufgenommen, wahrgenommen und in diesem Augenblick ist sein Materialismus, den er von der Universität her sich angeeignet hatte, zerbröckelt. Und es ist eine Intuition entstanden, wo er wahrgenommen hat, gesehen hat, menschlichen Leben ist mehr als nur Materie. Also er konnte den Blick der Mutter nicht mehr vergessen. Oder ein zweites Beispiel, er musste in den Krieg ziehen und hat die Brutalität des Krieges erlebt und dabei ist sein auch wiederum in der Universität sich angeeignet habenden Fortschrittsglauben ist gebröselt und er hat neu gesucht, was dem Leben Bestand Sinn geben kann. Und das Nächste, was mich fasziniert ist, dass er fasziniert hat, ist dann diese Entwicklung einer, ja, ich will es so beschreiben, einer immer größeren Hingabe im Leben. Das Leben, obwohl er sehr viel verloren hat, nicht nur seine Frau, sondern auch viel von dem, was er aufgebaut hat. Im Grunde genommen sein Leben in Japan. Innerhalb dieses Lebens ist etwas gewachsen, was ihn, so wie er später genannt worden ist, zum Gandhi Japans hat werden lassen. An Midori muss ich sagen, mir gefiel von vornherein diese Frau. Es war, aber vielleicht ist das auch damit verbunden, dass man ein bestimmtes Bild von einer japanischen Frau hatte. Diese demütige, hingebende Art, die sie gelebt hat. Als ich das Buch gelesen habe, ich habe es ihr abgenommen, als sie gesagt hat, Takashi, ich werde für dich beten. Das war authentisch. Und als sie von ihm gesagt bekommt, dass er schwer leukämiekrank ist, dann antwortet sie ihm, das Leben, Tod und Leben ist alles zur größeren Ehre Gottes. Und das nimmt man ihr ab. Auch diese einfache Art und Weise, wie sie gelebt hat und ihren Glauben gelebt hat, wie sie Takashi unterstützt hat, ob sie jetzt auch auf der finanziellen Ebene war, weil das Leben oder sein Lohn war nicht genügend, war nicht voll, hat für die Familie nicht ausgereicht. oder ob es die Art und Weise war, wie sie seine Schriften wiedergelesen hat. Er hat Wert darauf gelegt, alles das, was er veröffentlicht hat, vorher selbst nochmal zu lesen. Das sind alles Dinge, die berühren. Das war so in Kürze einmal Takashi und Midori für mich.
Ich möchte dazu ergänzen, wenn man das Leben der beiden erstmal vom Äußerlichen her anschaut, dann hätte man wahrscheinlich lange Zeit niemals vermutet, dass man 150 Jahre später über die beiden noch spricht. Denn sie hatten ein normales, einigermaßen normales Leben zunächst. Beide sind ja 1908 geboren. Sie haben Schule und Universität absolviert. Sie haben die ersten beruflichen Jahre gemeistert, bevor sie sich kennengelernt haben. Sie haben sich verliebt, sie haben geheiratet, sie haben Kinder bekommen. Takashi ist ein sehr guter Radiologe geworden. Er war wesentlich daran beteiligt, dass in Japan Reihenuntersuchungen auf Tuberkulose eingeführt wurden, die zu einer starken Verringerung der Häufigkeit von Tuberkulose in der japanischen Bevölkerung führten. Und Midori gehörte zur Tradition, zu den Familien der verborgenen Christen und war zugleich aber auch der östlichen Spiritualität verbunden. Sie war unter anderem Lehrerin für Ikebana. Das ist ja in der östlichen Tradition ein spiritueller Weg. Es ist nicht einfach nur ein schönes Herrichten von Blumen, sondern es ist auch ein Weg, um sich selber besser kennenzulernen, ein Weg der Selbsterkenntnis. Die verborgenen Christen, das muss man sicherlich dazu sagen, das ist eben eine ganz beträchtlich große Gruppe, mehrere tausend Personen, die über 250 Jahre lang ihren Glauben im Verborgenen gelebt haben, aufgrund der staatlichen Verfolgung, denen sie ausgesetzt waren und die erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Ankunft von Ausländern in Japan aufgehoben wurde. Man sieht also, dass bei einer äußerlichen Betrachtung den beiden Dinge geschehen sind, die damals in Japan vielen Menschen passierten. Takashi ist in den Krieg eingezogen worden. Midori musste alleine für die Kinder sorgen. Sie mussten beruflich ihren Weg finden und wirtschaftlich irgendwie zurechtkommen. Aber das, was sie auszeichnet, das ist diese enorme innere Stärke, diese geistliche Stärke, die entsteht aus der Freundschaft mit Christus. Eine Freundschaft, die Midori durch die Geschicke ihrer Familie mit ins Leben gegeben worden ist und die so stark war, dass sie Takashi daran teilhaben lassen konnte. Sie hatte vom ersten Moment an diesen Blick für Takashis Bestimmung, für seinen Berufungsweg. Sie hat verstanden, das, was der Mann braucht, das ist die Begegnung mit Gott und ich möchte durch mein Gebet dazu beitragen. Und alles, was sie dann an außergewöhnlichen Antworten gegeben haben, sowohl auf die schwere Erkrankung von Takashi, er hat ja Leukämie bekommen aufgrund der radiologischen Forschung, als auch Takashis Antwort auf den Atombombenabwurf, das ist alles Frucht dieser Freundschaft mit Christus. Und zu der laden sie uns heute noch ein.
Sagt Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Wir sprechen über die Ausstellung Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Eine Wanderausstellung im Jahr 2023, beginnend in Bruchsal bei Karlsruhe und dann geht es weiter in Passau ab dem 2. März und dann auch noch in Eichstätt und gern auch anderswo in Deutschland. Kommen wir noch darauf zu sprechen hier in dieser Sendung. Zugleich sind wir verbunden mit Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Gemeinsam mit Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. hat die Kulturinitiative Bruchsal diese Ausstellung über Takashi und Midori Nagai organisiert, hier nach Deutschland geholt. Dazu unter anderem auch den Generalabt der Zisterzienser Abt Mauro Lepori eingeladen nach Deutschland. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört von diesen beiden, den Ehepaar Takashi und Midori Nagai. Was müssen wir dazu noch Besonderes wissen, was eben ihr besonderes Zeugnis ausmacht? Herr Kessler, vielleicht können Sie da etwas sagen und beginnen.
Was mich an Takashi fasziniert ist, er war ja Shintoist, in der shintoistischen Tradition aufgewachsen und er hat durch die Begegnung mit dem Christentum nicht in einer abwertenden Art und Weise auf den Shintoismus geschaut, sondern er hat im Grunde genommen das, was innerhalb des Shintoismus angelegt war, zum Beispiel diese Hingabe an das Ganze, das hat durch den Glauben eine enorme Vertiefung gefunden. Er sagte zum Beispiel einmal, Eine Liebe zum Nächsten ist nur dann eine Liebe zum Nächsten, wenn sie die Person des anderen aufwertet. Und das auf dem Hintergrund des Shintoismus oder auch zum Teil des Buddhismus, der ja in Japan ebenfalls eine Rolle spielt, wo es diese Erfahrung der Person, des Subjektes so nicht gibt, zeigt diese Vertiefung, die er gelebt hat.
Frau Groß, Sie haben vorhin gesagt, so 115 Jahre später, dass man sich daran noch erinnert, das hätte man eigentlich so nicht vermuten können. Jetzt machen Sie diese Ausstellung, gehen mit dieser Ausstellung durch Deutschland, die Wanderausstellung, was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Warum 2023 diese Ausstellung?
Da müssen wir uns vor Augen führen, welche Situation wir 2023 haben. Also ein ganz vorherrschender Aspekt unserer Zeit ist natürlich der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, der vor unser aller Augen eine riesige Not, ein riesiges Elend, eine riesige Ungerechtigkeit stellt, die unmittelbar die Frage wachruft, was kann die Bedeutung davon sein? Und wie können wir in so einer Situation leben, ohne von Hass geprägt zu werden, ohne von Rachsucht geprägt zu werden? Und da ist die Ausstellung aus meiner Sicht, oder nicht die Ausstellung, sondern die Person Takashi Nagai ist ganz wesentlich, um neue Gesichtspunkte in Bezug auf diese Situation zu gewinnen, die uns zunächst natürlich überraschen, aber die ganz wesentlich sind. Also seine Position ist gekennzeichnet davon, dass er zunächst nach dem Abwurf der Atombombe zwar in eine tiefe Trauer und Depression verfällt, für einen kurzen Moment muss man sagen, der ganz schnell aufgehoben wird durch ein Echo, durch eine Resonanz, die es in ihm gibt. Er erinnert sich an die Worte Jesu, dass die Worte Jesu unvergänglich sind, dass sie auf ewig Bestand haben. Und diese Stimme, die da in ihm erklingt, die wird zum Ausgangspunkt einer Entdeckungsreise, die er in gewisser Weise auch für sich selber macht. Er stellt fest, ganz unverhofft, dass in ihm Freude ist, wenn er morgens aufwacht, dass er neugierig auf den Tag ist, dass er wachsen möchte in der Liebe zu anderen Menschen. Und das sind Dinge, die völlig überraschend sind in einer Situation, die von so einem großen persönlichen und auch weltweiten Elend geprägt ist, wie das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ich finde es sehr interessant, in diese Auseinandersetzung einzusteigen, oder nicht nur interessant, sondern es ist existenziell total wichtig, dass wir diese Fragen jetzt aufgreifen und neue Antworten für uns finden, um einen Friedensprozess in der Welt zu unterstützen. Und zwar also im Herzen von jedem von uns, der dann zu einem Friedensprozess in der Welt wird. Ich möchte auch noch drei kleine Aspekte ergänzen, oder gar nicht so klein, die uns insbesondere in Eichstätt betreffen. Der erste knüpft an diese Kriegsproblematik, denn wir haben in Eichstätt ein ostkirchliches Priesterseminar, das Collegium Orientale, an dem viele Kollegiaten aus der Ukraine stammen. Auch der Rektor selbst ist ein Ukrainer. Und es ist schon jetzt ein sehr, sehr gutes Gespräch mit den Personen dort entstanden, wo wir uns wirklich fragen, was bedeutet diese Lage jetzt für uns und welchen Beitrag kann jeder von uns geben. Ein zweiter Aspekt für Eichstätt ist der heilige Franz Xaver, der der erste Missionar in Japan war, ist unser zweiter Stadtpatron. Wir haben das selber überrascht entdeckt. Es geht zurück auf ein Ereignis 1703. Da waren im Spanischen Erbfolgekrieg bayerisch-französische Truppen in die Stadt eingedrungen. Und die Eichstätter Bürger und der Magistrat haben dann angefangen, zum Franz Xaver zu beten, dass doch die Stadt bitte vor größeren Verwüstungen verschont bleiben würde. Und so ist das dann auch eingetreten. Und daraufhin wurde eben Franz Xaver unser zweiter Stadtpatron. Und der dritte Aspekt ist schließlich, Franz Xaver war ja Jesuit und die Jesuiten haben zahlreiche ihrer Mitbrüder in die Mission, für die Mission erstmal ausgebildet und dann in die Mission weltweit geschickt. Und die Asienmission ging unter anderem sehr stark aus vom Jesuitenkolleg in Ingolstadt, Das ist 30 Kilometer von Eichstätt entfernt, gehört zum Bistum Eichstätt. Damit hängt zusammen, dass es im 19. Jahrhundert eine besondere Verehrung von Paul Micky und zwei weiteren Jesuiten gab. Paul Micky und 25 weitere christliche Gefährten sind 1596 in Nagasaki hingerichtet worden und sind 1862 heilig gesprochen worden. Und in diesem Moment gab es eine besondere Verehrung hier im Bistum, die sehr gut dokumentiert ist. Und es gibt Fresken und Altarabbildungen in der Schutzengelkirche in Eichstätt, sodass wir auch darüber in einer engen Verbindung mit den Ausstellungsinhalten stehen.
Ich darf vielleicht an dieser Stelle noch ergänzen. Also hier in Bruchsal gibt es nicht diese große, lange Tradition, wie Frau Groß es eben geschildert hat für Eichstätt. Ich selbst bin Lehrer in der Schule und ich habe mir die Frage gestellt, als der Krieg ausgebrochen ist und für mich selbst das eine wirklich starke Beunruhigung war, wie ich darüber reden kann, wie ich dazu Stellung nehmen kann oder noch mehr, wie man darin eine Haltung finden kann. Da ist zunächst mal dieses Stichwort Takashi als der Gandhi Japans natürlich etwas gewesen, was mich hat aufhorchen lassen. Im nächsten Schritt, als ich dann mich etwas mehr eingearbeitet und eingelesen habe, habe ich nicht nur seine Worte über den Pazifismus entdeckt und auch sein Schimpfen über Pazifismus mit als bloße Parole, sondern ich habe verstanden, dass man diese pazifistische Position, die er gelebt hat, auch am Ende seines Lebens, als er schmählich angegriffen wurde von der örtlichen politischen Seite in Nagasaki, dass er darauf nie reagiert hat. Aber ich habe verstanden, dass man seinen Pazifismus nur verstehen kann auf dem Hintergrund dessen, was Maria Groß eben geschildert hat. Diese persönliche Erfahrung einer Gegenwart Gottes, auch in der Situation, wo er alles verloren hatte. Geradezu also dieses Wahrnehmen, dass die Berge und Hügel doch vergehen, entgegen dieser japanischen Tradition, aber das Wort Gottes, so wie es bei Lukas steht, ewig bleibt. Ohne dieses Wachsen von dieser Glaubenserfahrung, glaube ich, kann man seinen Pazifismus oder kann man vielleicht auch ganz grundsätzlich gesprochen den Pazifismus nicht wirklich verstehen. Es bleiben Worte. Das war für mich so die wesentliche Einsicht.
Sagt Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Er ist hier gemeinsam in dieser Sendung mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Die Kulturinitiative Bruchsal und Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. haben eine Wanderausstellung für Bruchsal organisiert. Noch bis morgen ist sie zu sehen in der Stadtkirche Bruchsal, bei einer Wanderausstellung, die weiter stattfindet, unter anderem in Passau ab 2. März und dann im Juni in Eichstätt. Die Wanderausstellung Was niemals stirbt über das Leben von Takashi und Midori Nagai und was dafür Erfahrungen gemacht wurden in der ersten Station im Bruchsal. Darüber sprechen wir gleich nach der Musik, maßgeblich mit Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal e.V. Ungewohnte fernöstliche Klänge in dieser Ehe- und Familiensendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen über eine Wanderausstellung über Takashi und Midori Nagai, ein besonderes Glaubenszeugnis aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki. Wir sind hier im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. und Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Wir sprechen über die Wanderausstellung Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Und die erste Station dieser Wanderausstellung im Jahr 2023 war Bruchsal bei Karlsruhe. Hubert Kessler war da maßgeblich bei der Organisation beteiligt und hat hier auch einige Erfahrungen gemacht. Herr Kessler, nehmen Sie uns mal mit, was Sie da so erlebt haben. Was ist denn bei dieser ersten Ausstellungsstation in Bruchsal, ich sag mal so, Überraschendes geschehen? Was hat sich da ereignet?
Nun, die erste Überraschung für mich war, als wir Maria Groß und ich mit Pater Lepori gesprochen haben, dass er, obwohl er wirklich einen vollen Terminkalender hat, sofort zugesagt hat. Das
Rede ist,
war.
müssen wir kurz ergänzen. Nochmal zur Erinnerung, der Generalabt der Zisterzienser hat sich auf den Weg nach Bruchsal gemacht zur Ausstellungseröffnung und dort einen Vortrag gehalten.
Und die zweite Überraschung für mich war, ich hatte im Vorfeld einem Schüler aus der Oberstufe das Buch Ein Lied aus Nagasaki geschenkt als Dankeschön und Anerkennung für seine Mitarbeit. Und er hat das Buch gelesen, war begeistert. Und dieser Schüler hat sich so persönlich mit diesem Weg von Takashi Midori identifiziert, dass er bei dieser Eröffnungsveranstaltung vor Erwachsenen die erste Führung gemacht hat. Dieser Wandel, den der Schüler angesichts dieses Lebens von Takashi und Midori durchgemacht hat oder nachher gezeigt hat, das war für mich eine der schönsten und größten Überraschungen, die ich erlebt habe. Natürlich auch als eine Überraschung, die ein Lehrer gerne erwartet und sieht. Ähnliches ist mir passiert mit zwei sehr jungen Schülern, 9. Klasse, die sind also erst 13, 14 Jahre alt gewesen und die natürlich nicht ganz die Tiefe erreicht hatten wie dieser Oberstufenschüler, aber die so mit Herzblut dabei waren, dass sie auch den evangelischen Kurs und auch den Ethikkurs durch diese Ausstellung geführt haben und die Lehrer begeistert waren. Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass wenn wir hier Ausstellungen machen, und das war jetzt nicht die erste, es gab schon viele andere Ausstellungen, wir häufig dieses Prinzip Schüler führen Schüler angewendet haben. Das heißt, Schüler arbeiten sich in die Inhalte der Ausstellung ein. Die Ausstellung ist in der Regel verbunden mit vielen Themen des Lehrplans, des Bildungsplans. In dem Fall waren es Themen der Religion, Themen der Christenverfolgung und natürlich auch die Frage des Glaubens. Und dann führen diese Schüler die Schulklassen oder andere Klassen und eignen sich über diesen Weg die Inhalte an. Das ist eine lang gelebte Tradition hier und war jetzt auch in diesem Fall etwas, was bewegt hat. Was mich ebenfalls tief betroffen hat, waren bei Führungen, die ich selbst gemacht habe, die Rührung oder das Berührtsein von Menschen, die das Leben dieser beiden kennengelernt haben. Berührt nicht nur wegen des Lebens, sondern auch, weil sie entweder erinnert worden sind an ihre eigene Zeit. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte zwei Frauen in einer Ausstellung, die den Film Die Glocken von Nagasaki gekannt haben oder kennengelernt haben in der Nachkriegszeit, als dieser Film vielleicht als eine gewisse Art von Erziehung des Volkes, das geprägt war von der nationalsozialistischen Herrschaft, durchlaufen mussten. Oder ein weiteres schönes Beispiel. Ich gehe mit einer Schülergruppe durch die Ausstellung und ein älterer Mann, so um die 60 rum, wartet in der Kirche und sieht dann, was wir tun und schließt sich uns an. Und am Ende kommt er auf uns zu und sagt nicht viel, aber das, was er gesagt hat, hat mich total betroffen. Er sagte, wissen Sie, ich war hier verabredet mit jemand anders, aber der hat mich sitzen lassen. Und jetzt habe ich etwas viel, viel Größeres gefunden, als das, was ich vorher erwartet hatte. Und er sprach dann noch, als er ging, vergessen Sie nie, die Zeit von der Ewigkeit her anzugucken. Und dann war er wieder draußen. Also es sind solche Begegnungen mit Menschen, die überraschend und schön und berührend waren.
Und so etwas kann ich kurz Frau Groß nochmal zwischendurch auch hier noch mit ins Spiel bringen von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Sowas kann man auch anderswo erleben. Sie sind von der Organisation der Wanderausstellung über das Leben von Takashi und Midori Nagai, was niemals stirbt. Da sind Sie auch noch offen. Man kann sich tatsächlich auch noch an Sie wenden und Sie tatsächlich auch zu sich in die eigene Gemeinde, Stadt etc. auch noch einladen mit dieser Wanderausstellung.
Ja, das ist richtig. Das ist etwas, wozu wir ausdrücklich einladen, dass man für sich diese Möglichkeit überprüft, die Ausstellung in der Pfarrei oder in einem Freundeskreis oder auch bei einem großen Fest einfach mal zu zeigen. Man kann die Ausstellung ausleihen für eine bestimmte Gebühr. Das Einzige, was man braucht, ist ein großer Raum. Also es sind 46 Roll-Ups, die sich aber ganz leicht ohne weitere Hilfsmittel aufstellen lassen. Und man braucht einfach nur den Termin mit uns abzusprechen und den Transport. Ich bin ganz sicher, dass die Ausstellung so für sich selber spricht, dass sie an jedem Ort, an dem sie gezeigt wird, ihre Wirkung zeigen wird.
Also, da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, schauen Sie sich das an. Wir haben das natürlich alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf unserem Webauftritt horeb.org. Da finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten, Link zur Ausstellung, natürlich auch einen Link zu dem hier auch schon mehrmals erwähnten Buch, Ein Lied für Nagasaki. All das finden Sie in den Details zu dieser Sendung, schauen Sie sich das an auf horeb.org. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, an den können Sie sich auch wenden. Herr Kessler, in Bruchsal hat diese Ausstellung also begonnen, diese Wanderausstellung, Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Ich frage mal so, welche in Anführungszeichen Dynamik hat sich denn hier bei der Ausstellung in Bruchsal gezeigt?
Zunächst muss ich einmal sagen, dass die Ausstellung kein Selbstläufer war. Also wenn ich es mal vergleiche, wir haben eine Ausstellung über die Weiße Rose gemacht, und das war ein Selbstläufer. Also da musste ich nicht viel Werbung machen, musste ich nicht lange suchen nach Sponsoren, die die Unkosten tragen. Das war in diesem Fall nicht der Fall, weil es kam so die Frage auf, ja, was haben wir mit Japan zu tun? Oder gut, jetzt Krieg und Atombombe Nagasaki, das hat wohl ein bisschen angedockt, aber es war kein Selbstläufer gewesen. Ich schildere es einfach mal so, wie es für mich gewesen war, als die Freundin, nicht Maria Groß, sondern eine andere Freundin, mich anrief und sagte, du, da gibt es Maria, die macht diese Ausstellungen, die will dir nach Deutschland holen, wollen wir da nicht mitmachen? Und ich habe mir dann noch einmal dieses Buch, von dem Sie eben auch gesprochen haben, zur Hand genommen, habe das nochmal gelesen und war wieder, das zweite Mal wieder sehr berührt. Und das war für mich die persönliche Dynamik zunächst einmal. Und dann haben wir sehr persönlich einige Personen angesprochen, die wir kannten oder kennengelernt haben und haben einen Leseabend gemacht in unserem Garten und haben aus diesem Buch vorgelesen. Es war sozusagen so eine Weitergabe einer Berührung und das blieb so. So wie ich berührt war, waren die Personen, die an diesem Leseabend teilgenommen haben, berührt. Und dann wir hatten einen guten Zuspruch bei der Eröffnung mit dem Generalpater Lepori. Die Personen, die da waren und begeistert waren, die haben dann ihrerseits wiederum Freunde eingeladen und gesagt, komm, da müssen wir hingehen, da lassen wir uns eine Führung geben. Es hatte diese persönliche Dynamik nicht von außen gesteuert, sondern eher von innen. Zum Beispiel auch für mich dann, als ich für mich selbst in diesen Personen etwas entdeckt habe, das mir wertvoll war, habe ich mir gesagt, ich lade jetzt meine Kollegen ein, ich biete eine Führung für die Kollegen meiner Schule an. Da kamen dann drei Kollegen, es waren nur drei, aber einer von ihnen hatte eine schwere Krankheit gerade überwunden und es waren bewegende Gespräche. Oder ich habe, weil ich einmal politisch etwas verankert war, die CDU eingeladen oder den Pfarrgemeinderat, wo ich auch noch einige Freunde drin habe. Es war diese persönliche Begegnung und Dynamik, die letztlich dazu geführt hat, dass wir nicht wenige Führungen hatten. Und dann natürlich im Kontext der Schule, der schulischen Aufgaben. Es haben inzwischen doch viele Klassen diese Ausstellung gesehen, auch weil die Schüler, die Führungen gut gemacht haben, die habe ich immer eingeladen, noch eine andere Klasse zu führen. Oder ich habe wiederum Kollegen angesprochen, es gibt die Ausstellung mit dem Thema, willst du nicht mit einer Klasse kommen? Also es war nicht die Zeitung, obwohl wir eine gute Berichterstattung hatten, sondern es waren diese persönlichen Begegnungen und Treffens, die Dynamik ausgemacht haben.
Sagt Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal, gemeinsam mit Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. und deren Leiterin Maria Groß haben die eine Ausstellung organisiert, hier eine Wanderausstellung nach Deutschland geholt. Die Wanderausstellung Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai, dieses besondere Glaubenszeugnis aus dem Japan der Mitte des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Atombombenabwurf von Nagasaki. Herr Kessler, diese Ausstellung, Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Jetzt fragen wir auch mal den Katholiken. Hubert Kessler, was kann denn so eine Ausstellung für die Situation der Kirche in unserer Zeit bedeuten?
Die Ausstellung mit diesen Personen, auf die man schauen kann, Personen, die mehr als Vorbilder sind, Personen, die berühren, das gibt eine innere Motivation, einen inneren Antrieb, sage ich einmal. Ich glaube, wir brauchen in der heutigen Zeit solche Personen vor Augen oder Personen, die begeistert sind von diesen Personen. Also ich erlebe es hier in meiner Stadt so, dass wie überall hat man die Austrittswellen, wie überall, auch in der Schule, ich bin Religionslehrer, sieht man, wie die Bedeutung des Glaubens enorm abnimmt. Ich merke eine totale Veränderung des Lehrerkollegiums, was Glauben oder Offenheit gegenüber Glaube, Religion betrifft. Ich erlebe diese Veränderung. Es gibt nicht mehr so den großen Vorschlag. Es gibt den Vorschlag einer persönlichen Begegnung mit Kollegen, mit Personen, die vor einer Frage stehen, die vielleicht durch irgendwelche Anlässe wieder neu beginnen zu fragen, zu suchen. Ein Beispiel, ich habe meiner Nachbarin dieses Buch geschenkt und habe ihr gesagt, lies doch mal. Sie ist aus der Kirche ausgetreten. Und gestern haben wir einen Spaziergang gemacht und sie sagte, Hubert, ich muss ja sagen, irgendwie hat mich dieses Buch bewegt. Ich bin weniger verschlossen als vorher. Ich glaube, in diesem Sinne, das ist jetzt kein großes Programm, keine große Strategie. Ich glaube, dass die Kirche heute wieder über diesen Punkt der Begegnungen neu Fuß fassen kann und neu Fuß fassen muss. Und ich erlebte bei allen Ausstellungen in den letzten Zeiten, die alle einen sehr religiösen Charakter hatten, es geht um das Weitertragen von Person zu Person. Ansonsten, ja, man dringt nicht mehr durch in der Öffentlichkeit.
In diesem Sinne würde ich sagen, dass die Ausstellung den eigentlichen Auftrag der Kirche sichtbar macht und unterstreicht, nämlich den Auftrag, dass wir Gläubigen, dass wir Katholiken zeigen, wie die Gegenwart Christi in der Kirche, wie Christus als Person selbst auf die Nöte der Menschen antwortet, auf die existenziellen Fragen der Menschen, die sich in allen Generationen und in allen Lebensaltern zeigen. Ich fand eben dieses Beispiel von dem Ausstellungsbesucher, der zuvor von einer schweren Erkrankung genesen war, sehr eindrücklich. Und auch das Beispiel der Schüler, die sich so berühren lassen von den Inhalten. Jeder von ihnen, also in so einer Grenzsituation wie einer Krankheit oder eben als Heranwachsender, stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Oder was soll ich werden? Wünsche ich mir an die Seite auf meinem Lebensweg? Diese Fragen finden in der Person Christi eine Antwort. Und das wird in der Ausstellung so sehr deutlich. Insofern wird der eigentliche Auftrag der Kirche durch die Ausstellung in den Mittelpunkt gerückt.
Und Sie haben schon, Hubert Kessler, von vielen Begegnungen erzählt im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Was waren denn noch so Themen, bei denen man dann in den Gesprächen hängen geblieben ist in Bruchsal, der ersten Station dieser Wanderausstellung 2023?
Es waren eigentlich zwei Themen. Also das erste Thema, dass ich eigentlich zunächst mal gedacht habe, das spricht mir an, das Thema des Krieges und Pazifismus. Das waren Momente, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann es jetzt weitergehen und wozu ist man herausgefordert. Aber noch mehr als dieses Thema des Pazifismus war das Thema des Opfers. Eine Frage, wo wir immer wieder darauf zurückgekommen sind. Welche Bedeutung hat das Opfer? Und wenn man in der Ausstellung liest, die Deutung, die Takashi in seiner Ansprache in der Kirche in Urakami gibt, das hat viele berührt. Aber also wir wissen aus der Geschichte, dass in der damaligen, als Takashi diese Rede gehalten hat, manch einer aufgestanden ist und rausgegangen ist. Es war ein Thema. Welche Bedeutung hat das Opfer für das Leben heute? Welche Bedeutung hat das Opfer für das Ende des Krieges, für die Radiobotschaft, die der Kaiser von Japan am 15. August verkündet hat, also die Kapitulation, war das Opfer, das diese Menschen gebracht haben, der Auslöser. Kann man so denken? Das waren so Themen, um die herum das Gespräch sich drehte.
Wir merken die ganze Zeit, Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal, die Sie gemeinsam mit Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. diese Ausstellung über Takashi und Midori Nagai organisiert haben. Man merkt Ihnen an, wie Sie da drin sind in diesem Thema, wie Sie auch von Takashi sprechen, als ob Sie ihn persönlich gekannt haben. Und irgendwie lernt man ja so einen Menschen dann auch persönlich kennen über so eine intensive Ausstellung wie diese Wanderausstellung 2023. Werden wir noch mal persönlich, Herr Kessler, was bedeutet es denn für Sie persönlich, diese Arbeit mit der Ausstellung?
Da muss man meinen persönlichen Hintergrund kennen. Also ich stehe am Ende meines beruflichen Weges. Es gab auch einige persönliche Umbrüche. Von daher ist diese Frage etwas, was nicht vergeht, etwas, was niemals stirbt, etwas, was eine Hoffnung auf ein weiteres gibt. Das sind persönliche Fragen, die mich bewegen. Und im Blick auf Takashi war das berührend zu sehen, wie er diese Hoffnung für sich gefunden hat und für andere vorbildlich geworden ist. Also ich habe gerne immer wieder zum Buch und zur Ausstellung oder zu einigen Texten gegriffen. Oder ich war, wenn ich meine Schüler begleitet habe und sie über diese Hoffnung gesprochen haben oder über das Opfer oder über das, was er gelebt hat, gesprochen hat und das erzählt haben, das hat mich jeweils wieder neu berührt, weil es auch meine persönliche Frage ist. Wie geht es weiter? Jetzt nicht im dramatischen Sinne, aber im Sinne, es ist die Frage. Und ich habe die letzten Ausstellungsführungen, die ich gemacht habe, immer damit begonnen, dass wir eine halbe Minute Stille gehalten haben und ich diese Frage gestellt habe, etwas, was niemals stirbt. Wo berührt mich das? Und ich habe das deshalb gemacht, weil es eben meine Frage auch ist.
Was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Wir sind hier im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V. und Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Wir sprechen über eine Wanderausstellung 2023 über das Leben von Takashi und Midori Nagai, jenem besonderen Glaubenszeugnis rund um den Atombombenabwurf von Nagasaki am 9. August 1945 und das darauffolgende große Glaubenszeugnis von Takashi Nagai, dem Radiologen, dem Wissenschaftler, dem konvertierten Katholiken und eben dem Überlebenden des Atombombenabwurfes, den man dann auch bald beispielsweise einen Mystiker des Friedens nannte. Zu ihm, zum Ehepaar Takashi und Midori Nagai, gibt es diese Wanderausstellung »Was niemals stirbt« über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Der Anfang 2023 war in Bruchsal. Morgen noch in der Stadtkirche Bruchsal können Sie diese Ausstellung anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht weiter am 2. März in Passau, im Juni in Eichstätt und es kam hier bereits zur Sprache. Man kann diese Ausstellung auch zu sich einladen. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt neugierig geworden sind und sich denken, das möchte ich unbedingt auch bei mir haben, sei es in meiner Kirchgemeinde, sei es in meiner Ortsgemeinde, alles, was Sie brauchen, ist ein entsprechend großer Raum. Alles andere ist ganz leicht und einfach organisiert und diese Ausstellung, wie es Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V. auch gesagt hat, spricht auch für sich selbst. Also herzliche Einladung, sich das anzuschauen. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm haben wir das alles entsprechend verlinkt und dort finden Sie ja die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten und auch näheren Infos. Sie können sich auch an unseren Hörerservice wenden. Frau Groß, Herr Kessler, warum noch einmal zum Ausklang jetzt unseres Gesprächs, lohnt es sich, diese Ausstellung zu besuchen, zum Beispiel in Passau im März 2023 oder eben auch zu sich einzuladen?
Ich würde sagen, weil die Ausstellung einen in ganz verschiedener Hinsicht wirklich zum Staunen bringt. Auf den ersten Blick erstmal, weil die Tafeln sehr, sehr schön sind, sind wunderbar gestaltet, mit vielen Fotos, mit vielen Bebilderungen aus der östlichen Spiritualität. Also es ist einfach auch eine Augenweide, diese Ausstellung. Aber dann natürlich vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass wir hier zwei Personen sehen, die zwar eigentlich wie jeder von uns sind, mit einem Lebensweg, der jedem von uns auch hätte geschehen können, aber das sind zwei Leute, denen die Erfahrung einer ganz großen Fülle und Freude geschenkt worden ist, die wir letztlich auch ersehnen und die wir aber oft nicht sehen in den Schwierigkeiten, die wir in unserem Alltag vorfinden. Takashi und Midori sind aber einen Weg gegangen, der diese Herausforderungen des Alltags nicht primär als Mühsal hat erscheinen lassen, sondern als Gelegenheit, in der Beziehung zu Gott zu wachsen und auch in der Beziehung als Ehepaar. Das finde ich sehr, sehr schön. Also wir kriegen auch hier ein Paar auf seinem Berufungsweg in der Ehe vor Augen gestellt, das wirklich Lust macht, sich zu fragen, wie kann ich das selber besser leben? Wie kann ich das besser selbst verwirklichen? Und das betrifft eben auch alle anderen Aspekte der Ausstellung, also eben die große Frage des Friedens, aber auch zum Beispiel die Haltung gegenüber dem Beruf, die Frage nach der Wahrheit in der Wissenschaft. Alle diese Dinge machen die Ausstellung sehr attraktiv.
Und dann müssen Sie uns, Frau Groß, noch sagen, wie es weitergeht mit dieser Wanderausstellung 2023. Ich habe schon gesagt, in Passau geht es weiter im März, dann ist auch noch Eichstätt. Wo und wann genau, an welchen Orten, was kann ich mir da schon mal merken?
In Passau ist am Donnerstag, den 2. März um 18 Uhr die Eröffnungsveranstaltung. Und von da an wird die Ausstellung bis zum 26. März in Passau zu sehen sein, im Kulturmodell Passau in der Bräugasse. Dann am 17. Juni ist die Eröffnungsveranstaltung in Eichstätt, ein Samstagnachmittag ist das, und die Ausstellung wird in der Klosterkirche Notre-Dame bis zum 26. Juli zu sehen sein. Dann kommt Troisdorf an der Sieg. Da war es einfach eine Einzelperson, die uns kontaktiert hat und gesagt hat, ich hätte gerne, dass die Ausstellung bei uns in der Pfarrei zu sehen ist. Sie hat es mit ihrem Pfarrer abgesprochen und jetzt ist eben ab dem 26. August 2 Wochen lang die Ausstellung in Troisdorf an der Sieg. Und nach den Sommerferien, also nach den bayerischen Sommerferien, folgen dann Würzburg und München und später noch Köln. Da sind die genauen Termine noch nicht bekannt, aber die werden auf unserer Homepage so bald wie möglich veröffentlicht.
Und das finden Sie dann auch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Link zu der Homepage begegnungverbindet.de finden Sie auch in den Details zu dieser Sendung. Ich sagte es im Tagesprogramm auf horeb.org. Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal, Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Danke für dieses Gespräch und ja, wir freuen uns und würden uns freuen über eine größtmögliche Resonanz auf dieser Ausstellung, was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Nochmal zum Abschluss an Sie beide die Frage, was ist das Faszinierende, beziehungsweise was ist das besondere Beispiel, das besondere Zeugnis von Takashi und Midori Nagai für unsere Zeit?
Ich würde einmal anfangen. Was ich durch die Ausstellung gut und besser verstanden habe, es gäbe Takashi nicht ohne Midori. Wir leben in einer Zeit, in der die auch mit Recht, die Rechte der Frauen oder die Bedeutung der Frau mehr in den Blick genommen wird. Und hier haben wir eine Geschichte vor uns, wo ich verstanden habe, dass Takashi nicht diese Bedeutung gewonnen hätte für Japan, wenn es nicht Midori gegeben hätte. Das Zweite, was mich sehr fasziniert hat, was ich ganz zu Beginn einmal sagte, die Begegnung mit dem Christentum führt nicht zu einer Nihilierung oder Abwertung einer anderen vorherigen Tradition. Im Gegenteil, es führt zur Aufwertung und Vertiefung. Oder auch der nächste Punkt, die Person Takashis, er war Wissenschaftler. Die Art und Weise, wie er den Glauben kennengelernt hat oder kennenlernen wollte, war zunächst einmal auf Distanz sehr wissenschaftlich gewesen. Er wollte in eine beobachtende Position gehen und mal schauen, wie diese Christen leben. Und diesen wissenschaftlichen Charakter, den hat er sich bewahrt bis zum Ende des Lebens. Als Beispiel, also diesen wissenschaftlichen Zug, diese wissenschaftliche Begeisterung. Als Beispiel, als die Atombombe gefallen war und die zusammen mit einigen anderen überlebenden Ärzten sie die ersten Hilfslager organisiert hatten, und schildert er, wie sie zusammenstehen und sich die Frage stellen, wer von den Physikern war oder ist zu so etwas möglich gewesen. Also diese wissenschaftliche Frage, die ihn nie verlassen hat. Oder auch für mich ist und bleibt, blieb er ein Japaner. Diese menschliche Reaktion, die er gezeigt hat nach der Kapitulation, die er gehört hatte im Radio, dass er in einem ersten Schock die Patienten weggeschickt hat und gesagt hat, aber wenn es jetzt so ist, dass Japan verloren hat, dann ist alles umsonst. Und in der nächsten Sekunde ist ihm wieder bewusst geworden, was er gesagt hat und holt die Patienten zurück. Also diese Menschlichkeit, die sich in seinem Leben zeigt, die im Glauben drin ist und auch das Schöne am Glauben ist, dass es kein Verdrängungsprozess ist, sondern eine langsame innere Umkehr, ein Finden einer Hoffnung. Das kann man an seiner Person großartig sehen. Und das begeistert mich. Ich möchte einen letzten Punkt aufgreifen. Es lohnt sich die Einführung, die Eröffnung durch den Generalpater Lepori, es sich nochmal anzuhören. Er begann seine Rede mit diesem und dennoch. Aber dieses und dennoch nicht in einem voluntaristischen Sinne, sondern in einem Sinne, ein und dennoch geprägt, getragen von einer Hoffnung im Leben. Das sind so Aspekte, die mir geblieben sind. Und wenn man die findet, dann geht man bereichert weg aus dieser Ausstellung.
Ich möchte auch nochmal die Bedeutung von Midori unterstreichen. Es ist ganz offensichtlich, dass Takashi das spektakulärere Zeugnis gegeben hat. Um es mal so zu sagen, er war derjenige, der in der Beziehung zwischen den beiden von Anfang an mehr in der Öffentlichkeit stand, sowohl als immer berühmter werdender Radiologe in Japan, der Pionier auf seinem Gebiet war, wie auch später nach dem Atombombenabwurf, als er die Aufmerksamkeit ganz, ganz vieler Menschen auf sich gezogen hat. Er war ja umfangreich schriftstellerisch tätig, seine Bücher haben sich enorm gut verkauft, er hat sehr viel Geld verdient und damit in sehr selbstloser Weise zum auch materiellen Wiederaufbau von Nagasaki beigetragen. Er war so berühmt, dass die New York Times am Tag nach seinem Tod sofort einen Artikel über ihn veröffentlicht hat. Das heißt, er war in der Beziehung zwischen den beiden derjenige, der nach außen sehr, sehr sichtbar war. Midori war aber die starke Person, die in der Freundschaft mit Christo starke Person, die Takashi erst zu diesem Weg eingeladen hat. Sie hat von vornherein für ihn gebetet. Sie hat ihn, als er zum ersten Mal in den Krieg musste, das war einen Monat, nachdem sie sich kennengelernt hatten, in diesem Moment hat sie ihn der Mutter Gottes anvertraut und hat versprochen, dass sie Takashi die Liebe zeigen möchte, die seine Mutter, die ja schon verstorben war, ihm nicht mehr zeigen konnte. Und Takashi blieb diese Aufmerksamkeit von Midori für ihn im Gebet auch nicht verborgen. Er hat immer wieder gespürt, dass da jemand in Nagasaki ist, die für ihn betet, während er im Krieg ist, während er leidet, während er sich die existenziellen Fragen stellt. Nur wird ihm das erst in durchschlagender Weise bewusst in dem Moment, als er ihr die Diagnose der Leukämie eröffnet, so sehr an der Seite steht, dass sie eben sagt, wir leben und wir sterben zur Ehre Gottes. Also Midori hat ein unschätzbares Glaubenszeugnis gegeben, das, wie Herr Kessler schon sagte, entscheidend dafür ist, dass Takashi Nagai so in die Öffentlichkeit hinein wirken konnte. Faszinierend in der Beziehung zwischen den beiden ist für mich, dass sie beide ihr Leben bis in die Tiefe ernst genommen haben. Sie haben immer die Frage nach der tieferen Bedeutung von allem gestellt. Sie haben dem eigenen Wunsch danach, dass das Leben Sinn haben möge und dass es in erfüllter Weise gelebt werden könnte, Raum gegeben. Und sie haben alle Fragen zugelassen, die sich ihnen stellten. Und sie haben auch Orte aufgesucht, an denen diese Fragen offensichtlich Antwort finden, so wie Takashi die christlichen Familien in Urakami aufgesucht hat, weil er erahnte, dass sich da was verbirgt, was für ihn ist. Und das, finde ich, ist eine Haltung, die wir heute vielleicht neu lernen müssen, dass wir keine Frage ausklammern aus unserem Leben, sondern beharrlich bleiben und auch bereit sind, Mühen und Zeit zu investieren, um einer Andeutung von Antwort, die wir vielleicht erahnen, nachzugehen, und diese auf uns wirken zu lassen.
Das war die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott heute mit dem Schwerpunkt Takashi und Midori Nagai, dieses besondere Zeugnis der beiden in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Japan, jetzt zu sehen als Wanderausstellung in Deutschland. Bruchsal hat den Anfang gemacht, es geht weiter in Passau im März und dann in Eichstätt. Und ich sage es gern noch einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gern mit Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V. in Kontakt treten, diese Ausstellung auch zu sich holen in Ihre Pfarrgemeinde, in Ihre Ortsgemeinde. Wie genau das geht, wie da Kontakte möglich sind, finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, an den können Sie sich da auch gern wenden. Wir bleiben beim Thema, was niemals stirbt, über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Jetzt in der Credo-Sendung um 20.30 Uhr hören wir Gedanken des Generalabtes der Zisterzienser, Abt Mauro Giuseppe Leppori, über das Zeugnis von Takashi und Midori Nagai. Bleiben Sie dran.